Wenn du hier ganz vorne sitzt, kannst du mal Pastor Manfred Roth von ganz nah anschauen.
Yes.
Du fragst dich ja, was ist das denn Besonderes? Naja, weißt du, wenn du in den Zoo gehst, dann möchtest du die Tiere auch ganz nah sehen. Wo wir das letzte Mal im Zürcher Zoo waren, und wir waren einige Male im Zürcher Zoo die letzten Jahre, und im Zuge der Tierfreundlichkeit, ja, bilden sie immer größere Gehege, damit die Tiere viel Auslauf haben. Nur der unangenehme Nebeneffekt dabei ist, dass man die Tiere nicht mehr zu Gesicht bekommt. Die Tiger zum Beispiel, ja, die Sumatra-Tiger oder wie sie heißen, die kriegst du nicht mehr zu Gesicht. Die verlustieren sich da irgendwo in ihrem schönen Gehege. Du riechst sie höchstens noch, aber gesehen habe ich schon lange keinen Tiger mehr dort. Oder wenn du durch diesen Masoala-Regenwald läufst dort, dieses große treibhausartige Teil, dann kommst du dir zwar vor wie im Urwald, es ist heiß und stickig und feucht wie im Urwald, aber viele Tiere wirst du dort nicht sehen. Schade, aber wir reden heute Abend nicht über den Zoo, sondern wir reden über andere Dinge heute Abend. Wir reden über die Dinge des Geistes Gottes, wir reden über Dinge, die uns dazu verhelfen können, erfolgreich zu sein im Leben. Und zwar im Sinne Gottes erfolgreich zu sein. Nun, ich habe vor 2 oder 3 Wochen, ist es inzwischen schon her, eine neue Serie angefangen unter der Bezeichnung ABC des erfolgreichen Lebens. Wir haben ja vor einiger Zeit das ABC des Glaubens gehabt und haben dort Glaubensprinzipien angeschaut, die man als geistliche Prinzipien bezeichnen könnte oder müsste, die insbesondere mit dem Glauben und den verschiedenen Unteraspekten des Glaubens zu tun hatten. Und unter diesem ABC des erfolgreichen Lebens möchte ich andere Bereiche des menschlichen Lebens anschauen, die auch geistliche Aspekte haben, natürlich, sonst würden wir sie hier nicht in der Gemeinde lehren und predigen, aber die sehr tief verwurzelt sind im natürlichen, normalen, menschlichen Leben, die eigentlich so sehr zum menschlichen Sein und Dasein und Wesen gehören, dass man sie in jeder Versammlung lehren könnte, auch in einer nicht-christlichen Versammlung. Viele dieser Themen, die wir anschauen werden, betreffen alle Menschen, gleichermaßen könnte man sagen. Nur wir als Christen, wir haben ein ganz anderes Recht und eine ganz andere Ebene, auf der wir diese Dinge uns aneignen können, und auf der wir sie umsetzen können. Wir sind nach wie vor Menschen. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist. Wir sind genauso sehr Menschen wie die Menschen da draußen, die Jesus nicht kennen. Und manchmal neigen wir dazu, uns zu sehr in den geistlichen Bereich zu flüchten und zu denken, ja, alles, was wir jetzt sind und tun, findet irgendwie im Geist statt. Und vergessen dabei völlig, dass wir nach wie vor mit beiden Beinen hier auf dieser Erde stehen und in der Horizontalen funktionieren und etwas erreichen sollen. Wir sollen nicht Leute sein, wie ein englisches Sprichwort immer sagt, zu geistlich für die Erde, zu irdisch für den Himmel. Wir sollen weder auf der einen noch auf der anderen Seite vom Pferd fallen, sondern den Ausgleich haben, die Ausgewogenheit haben, die Jesus auch hatte in seinem Dienst und in seinem Leben. Man stell dir vor, Jesus, der Sohn Gottes, war zugleich ganz Mensch. Er ist vom Himmel herabgekommen, hat menschliche Gestalt angenommen, er war ganz Mensch. So wie du und ich. Wenn Jesus heute Abend hier stehen würde, du würdest an seinem Äußeren nicht erkennen können, dass er der Sohn Gottes ist. Da war kein Heiligenschein über seinem Hinterkopf. Es gab eine Situation, nämlich die Verklärung Jesu, wo man gesehen hat, dass da etwas Besonderes ist, wo sogar seine Kleider geleuchtet haben. Aber ansonsten schaute Jesus sehr normal aus. Du konntest ihn nicht unterscheiden von einem anderen Juden der damaligen Zeit. Natürlich hatte Jesus eine besondere Ausstrahlung, aber das können wir auch haben. Und dazu sind wir auch gerufen, das zu haben. Eine besondere Ausstrahlung. Und ich möchte heute Abend über einen Bereich reden. Wir bauen das ja so auf, A, B, C, D, E, F, G, etc. Und A, wie Anstand, Benehmen und Manieren hatten wir schon. Was kommt wohl jetzt unter dem Buchstaben B? Was könnte kommen unter dem Buchstaben B? In einem ABC des erfolgreichen Lebens. B. B. B wie? B Beziehung, wer hat es gesagt? Nichts anderes, nichts mehr und nichts weniger als Beziehung. Beziehungen sind ein integraler Bestandteil jedes menschlichen Lebens oder sie sollten es zumindest sein. Und wenn sie es nicht sind, dann wage ich zu bezweifeln, ob ein solcher Mensch sehr weit kommen wird in seinem Leben. Ohne Beziehungen läuft in deinem Leben nichts. Du kannst noch so begabt, noch so talentiert, noch so gesalbt sein, wenn du keine Beziehungen hast, wirst du auf dieser Erde nicht viel erreichen können. Jesus war ein absoluter Beziehungsmensch. Von ihm sagte man, er ist ein Freund der Zöllner und Sünder. Er war ein Freund. Er war ein Beziehungsmensch. Er lebte voll und ganz in seinem menschlichen Leib und pflegte Freundschaften. Er hatte sogar einen Jünger, den er besonders mochte, nämlich Johannes. Er mochte ihn besonders. Verstehst du? Jesus war ganz Mensch. Wir würden denken, oh, Jesus war so völlig neutral und ausgeglichen und ich liebe alle genau gleich. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er mich gesandt hat. Jetzt muss ich alle genau gleich lieben. Er liebte Johannes besonders. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Beziehungen. Ich möchte beginnen hier mit zwei passenden Zitaten zur Einstimmung. Benjamin Franklin hat gesagt, sei höflich zu allen, umgänglich zu vielen, vertraulich zu wenigen, Freund für einen, Feind für keinen. Das ist ein gutes Zitat, nicht wahr? Vielleicht bist du auch gestrauchelt über diese Aussage oder über diesen Teil des Zitats, Freund für einen. Wieso nur für einen? Können wir nicht viele Freunde haben? Sollen wir nicht viele Freunde haben? Vielleicht hast du gemerkt, dass hier eine Abstufung drin ist. Sei höflich zu allen, das ist die unverbindlichste Ebene. Umgänglich zu vielen, mit den meisten Menschen können wir guten Umgang pflegen. Gibt auch Leute, mit denen wir nicht umgänglich sein sollten. Amen. Glaubst du, dass es Menschen gibt, mit denen wir nicht umgänglich sein sollten? Es gibt Menschen, mit denen möchte ich nichts zu tun haben. Sage ich dir von vornherein. Vertraulich zu wenigen, mit anderen Worten, trag nicht immer dein Herz auf der Zunge. Binde nicht jedem gleich deine Probleme und deine Sorgen, aber auch nicht deine Siege und deine Errungenschaften auf. Freund für einen, wer sollte dein allerbester Freund sein? Falsch. Wir reden hier von menschlichen Beziehungen. Dein Ehepartner. Wenn du verheiratet bist, dann dein Ehepartner. Natürlich über allem steht immer Jesus. Sonntagsschulfrage, Sonntagsschulantwort. Wer war's? Jona, Jesus oder Josef? Feind für keinen. Das A und O von Beziehungen ist es, dass wir uns keine Feinde schaffen, dass wir nicht aktiv daran arbeiten, Feindschaften aufzubauen oder Feindschaften zu pflegen. Wisst ihr, manche Leute pflegen ihre Feindschaften regelrecht. Manche Leute haben, so wie in manchen Restaurants eine Vitrine steht, mit allen möglichen Schießpokalen und Turmvereinpokalen etc., haben sie eine Vitrine, wo Feindschaften drinstehen. Oh, weißt du, mit dem habe ich mal etwas erlebt, du, da vergisst sie nie. Sie sind nach 15 Jahren, wissen Sie noch jedes Detail einer Konversation und hegen Groll, Bitterkeit und Streit gegen diesen Menschen bis in Ewigkeit. Damit kannst du dir dein Leben und deine Beziehungsfähigkeit gründlich verpatzen. Ein weiteres Zitat von Unbekannt. Auch mal gut, oder? Unser Bauchnabel ist eine stetige Erinnerung daran, dass wir alle unser Leben in Verbindung mit einer anderen Person begonnen haben. Du warst einmal sehr eng mit deiner Mutter verbunden. Noch als du schon aus dem Mutterleib draußen warst, warst du immer noch mit deiner Mutter verbunden, nämlich durch die Nabelschnur. Man musste das Ding durchschneiden, um dich definitiv von ihr zu trennen. Wir verbringen unser ganzes Leben damit, wieder mit jemandem verbunden zu werden. Gott hat uns als Beziehungswesen geschaffen. Und das sollten wir unbedingt lernen, verstehen und praktizieren. Gott hat uns als Beziehungswesen geschaffen. Wir sind nicht dazu geschaffen worden, als einsame Eremiten irgendwo in der Einsiedelei zu leben. Ich weiß nicht, welcher kranke Geist auf diesen Gedanken oder auf diese Idee gekommen ist, irgendwann schon relativ früh in der Kirchengeschichte, dass es wohl am besten sei, ganz weit wegzuziehen von jeder menschlichen Gesellschaft, ein einsames Dasein zu fristen, nur mit dem Herrn, mit dem Vater, mit dem Sohn und dem Heiligen Geist. Zu leben am besten nur noch von einer Hostie und von einem Becher Wein pro Tag. Was ist das für eine kranke Vorstellung? Das ganze Mönchtum, das sich verabschieden aus der Gesellschaft, das Weggehen aus menschlicher Gemeinschaft, Schweigegelübde abzulegen, Armutsgelübde abzulegen. Weißt du, wie viel du deinem Nächsten nützt, wenn du arm bist? Nichts. Weißt du, wie viel du beitragen kannst zu Beziehungen, wenn du nichts hast, wenn du ein armer Schlucker bist? In den Sprüchen lesen wir, dass sich der Freund vom Armen trennt. Dass niemand etwas zu tun haben möchte mit dem Armen. Ja, logisch, weil der Arme dauernd etwas ausleihen oder etwas einheimsen möchte. Er möchte dauernd etwas schnorren. Kennst du auch diese Leute, die nie eigene Zigaretten haben? Gut. Mit den Zigaretten haben wir sie ja nicht mehr, aber... Sie haben nie irgendwas selbst. Das macht Beziehungen kaputt. Nun, wir sind eigentlich schon mitten im Thema. Wir fangen an, indem wir ein bisschen nachdenken über das Gegenteil von Beziehungen, nämlich über einen Zustand, den man Beziehungslosigkeit nennt. Beziehungslosigkeit. Und Beziehungslosigkeit ist ein weit verbreiteter und sehr arger Zustand. Ein Zustand, der viel schlimmer ist, als du vielleicht im ersten Moment denkst. Beziehungslosigkeit oder auch Beziehungsunfähigkeit ist eine der am weitesten verbreiteten Krankheiten in unserer Gesellschaft. Und Krankheiten im wahrsten Sinne, denn wenn du beziehungslos oder beziehungsunfähig bist, dann wird es nur eine Zeit dauern, bis du auch körperlich darauf reagierst. Bis dein Körper die entsprechenden Symptome manifestieren wird. Einsamkeit ist ein Nährboden für alle möglichen Gebrechen und Krankheiten des Körpers. Beziehungslosigkeit, Beziehungsunfähigkeit. Unsere Gesellschaft ist davon geprägt. Die moderne Technologie versucht, diesen Mangel wettzumachen durch alle möglichen Angebote an Leute, die beziehungslos oder beziehungsunfähig sind, doch auf irgendeinem Weg Beziehungen knüpfen zu können. Also bitte versteht mich nicht falsch, ich habe nichts gegen das Internet, ich habe nichts gegen Chatrooms und ich habe auch nichts dagegen, wenn du deinen Ehepartner übers Internet kennengelernt hast. Es gibt solche Leute und der Herr kann dich so führen, aber im Großen und Ganzen gesehen, ist das keine gesunde Entwicklung, die wir hier vor uns haben. Und spätestens, wenn du dann diesen Menschen in Fleisch und Blut kennenlernst, ich weiß, ihr habt ja diesen Prozess vollzogen. Ich meine auch wirklich niemanden persönlich, ja, bitte versteht das richtig. Spätestens dann musst du dich mit einer realen Person aus Fleisch und Blut auseinandersetzen und spätestens dann musst du beziehungsfähig werden. Und spätestens dann musst du etwas preisgeben von deiner Person. Wisst ihr, all diese Internetangebote sind so einfach ein Stück weit, weil man sich verstecken kann. Hinter einem anonymen E-Mail, hinter einem anonymen Chat. Ich meine, jeder gibt sich irgendwie einen tollen Namen. Supergirl 18, weil es schon 17 andere Supergirls gibt, ja, als Benutzernamen, trifft in einem Internet-Chatroom Superman 99, weil es schon 98 andere Supermans gibt, ja. Und du kannst dir per E-Mail alles Mögliche erzählen, was unter Umständen gar nicht so ganz der Wahrheit entspricht. Etc., etc. Also wir haben es hier mit einem großen Maß an Beziehungsmangel zu tun, der aber spätestens, wenn wir ins reale Leben zurückkehren, ausgefüllt werden muss. Es muss eine Lösung geschehen für dieses Problem. Sonst wird aus der Internetbekanntschaft eben keine Ehe, wie es bei euch, Gott sei Dank, ja geschehen ist. Sprüche 18, Vers 1. Sprüche 18, Vers 1 schildert diese Symptomatik hervorragend, beziehungsweise sagt auch, was davon zu halten ist. Wer sich absondert, Der sucht, was ihn gelüstet, und wehrt sich gegen alles, was heilsam ist. Schlachter 2000 Übersetzung. Was für eine Aussage. Manche Leute empfinden es als eine Tugend und nennen es eine Tugend, sich abzusondern, sich aus der Gesellschaft zurückzuziehen, eigenbrötlerisch irgendwo in einer Hütte zu leben. Immer wieder einmal sieht man irgendwelche Dokumentarfilme oder Berichte über irgendwelche alten Hutzelmännchen, die sich vor 20 Jahren aus der Gesellschaft zurückgezogen haben und seitdem in einer selbstgebauten Hütte irgendwo an einem Waldrand leben. Und das wird dann idealisiert und romantisiert und er ist ja Selbstversorger und er braucht keinen Strom und die Krankenversicherung muss er trotzdem bezahlen, weil man sonst gar nicht in der Schweiz leben darf und so weiter und so fort. Der Arme, würden Sie ihm doch die Krankenversicherung erlassen? Er braucht sie ja nicht, er ist ja immer gesund. Das ist alles Quatsch. Das ist alles Unsinn. Solche Menschen sind tief einsam. Bei solchen Menschen ist in ihrem Leben irgendetwas geschehen, was sie in die Einsamkeit getrieben hat, was sie dazu gebracht hat, zu meinen, zu glauben, anzunehmen, dass alles besser ist, dass alles besser sein muss, als mit anderen Menschen zusammenzuleben. Und das ist falsch. Und die Bibel nennt hier die Dinge beim Namen, wenn sie sagt, wer sich absondert, der sucht, was ihn gelüstet. Der sucht nicht nach Weisheit, der sucht nicht nach Erkenntnis, sondern er sucht nichts anderes als seine eigene Lust, sein eigenes Verlangen, seine eigenen Vorstellungen von dem, was Leben ist. Und die Bibel sagt, das ist nicht richtig. Ich meine, stell dir einmal vor, der liebe Prophet Mohammed, was hat er getan? Weißt du, wie er auf seine Offenbarung gekommen ist? Er hat sich in eine Höhle zurückgezogen und hatte dort eine Erscheinung angeblich vom Engel Gabriel, der ihm so Koransuren eingegeben hat und offenbart hat. Was hat Mohammed gesucht? Sein eigenes Gelüst. Er wollte vermutlich solche Offenbarungen haben. Er wollte ein Religionsstifter werden. Er wollte ein Prophet sein. Siehe, was daraus entstanden ist. Eine der abgründigsten, teuflischsten Religionen, die es überhaupt gibt auf dieser Erde. Es ist nichts Gutes am Islam. Es ist nichts Gutes am Islam. Wenn du bisher gedacht hast, ja, die glauben doch auch an einen Gott, dann lass dir gesagt sein, sie glauben nicht an unseren Gott, sie glauben auch nicht an den Gott der Juden, sondern sie glauben an ihren eigenen Gott, nämlich an den Teufel. Was kann es für ein Gott sein, der dich dazu antreibt, mit einem Flugzeug in ein vollbesetztes Hochhaus hineinzurasen? Was ist das für ein Gott? Und bitte glaub nicht, dass der Koran das eigentlich verurteilen würde. Nein, 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 das ist es, was der Koran eigentlich von einem heiligen Gotteskrieger fordern würde. Aber viele oder die meisten tun es nicht, weil ihnen das zu radikal ist. Genauso wie wir viele nicht so radikale Christen haben, gibt es auch viele, die es nicht ganz so radikal leben mit dem Islam. Aber eigentlich ist es das, was der Koran fordert. Wer sich absondert, der sucht, was ihm gelüstet und wehrt sich gegen alles, was heilsam ist. Weißt du, ich glaube, dass Mohammed zum Beispiel die Wahrheit gesucht hat. Ein Stück weit und eine Zeit lang. Und er hätte finden können, was heilsam ist. Er hätte sich versöhnen lassen können mit den Christen und mit den Juden. Er hat das nämlich gesucht. Er hat zeitweise die Gemeinschaft, die Anerkennung der Christen und der Juden gesucht, aber sie haben das, was er lehrte, nicht angenommen, zu Recht. Wenn er sich hätte versöhnen lassen, wenn er nicht die Absonderung gesucht hätte, vielleicht würden wir heute woanders stehen in diesem ganzen Dilemma. Wer sich absondert, der sucht, was ihn gelüstet und wehrt sich gegen alles, was heilsam ist. Einige der zerstörerischsten christlichen Irrlehren sind irgendwo in einer Höhle oder irgendwo in einem Kloster oder irgendwo in einer Einöde zustande gekommen. Du kannst nicht auf abstruse, absurde Gedanken kommen, die Menschen kasteien, die Menschen unterjochen, die Menschen unterdrücken, wenn du das Wohl von Menschen suchst. Wenn du versuchst, mit Menschen in Einklang zu leben, wenn dir Menschen am Herzen liegen, wenn es dir wohl ist um Menschen herum. Wenn du die Bestätigung und die Anerkennung von Menschen suchst im normalen, gesunden Rahmen, dann kannst du nicht auf Lehren und Ideen und Gedanken kommen, die menschenverachtend sind. Deswegen Vorsicht, 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 wenn jemand dir sagt, der Herr hat mir gesagt, ich soll mich absondern. Der Herr hat mir gesagt, ich soll mich zurückziehen. Der Herr hat mir gesagt, das. Nie und nimmer wird der Herr dir sagen, dass du dich absondern sollst. Nie und nimmer. Matthäus 25, Vers 18. Ich muss schauen, dass ich hier irgendwo auf einen grünen Zweig komme. Vielleicht machen wir auch zweimal mit diesem wichtigen Thema der Beziehung. Das ist ein wichtiges Thema, oder? Stimmt ihr mir zu? Das ist ein wichtiges Thema. Wisst ihr, ich war früher auch nicht immer so beziehungsfähig, wie es gut gewesen wäre. Ich war auch jemand, der ein bisschen die Absonderung gesucht hat in gewissem Maß. Nicht absolut, nicht extrem. Aber doch habe ich mir zeitweise recht darin gefallen, ein Einzelgänger zu sein. Und das kann schnell zunehmen und anwachsen. Wenn du aus der Not eine Tugend machst, verstehst du? Es kann ja sein, dass du mal eine Zeit lang einsam bist, ohne eigenes Verschulden da reingeraten bist und niemand dich versteht und niemand dich mag, aber bitte mach aus der Not keine Tugend. Sondern suche Beziehungen. Suche Gemeinschaft mit anderen. Suche Gleichgesinnte. Wisst ihr, ich glaube, die Bibel verlangt nirgends von uns, dass wir mit allen Menschen Freund sein sollen. In diesem näheren Sinn. Natürlich, wie Benjamin Franklin gesagt hat, sei höflich zu allen, umgänglich zu vielen, vertraulich zu wenigen. Es wird immer wenige Leute geben, mit denen du wirklich vertraulichen Umgang pflegen kannst. Machen wir uns nichts vor. Alles andere ist Augenwischerei. Alles andere ist naiv. Du kannst nicht mit 500 Leuten vertraulichen Umgang pflegen. Ich meine, hast du deine Geheimnisse? Hast du deine Privatsphäre? Gibt es Dinge, die du nur mit wenigen Leuten teilst? Natürlich gibt es das und das ist auch gut so. Denn je mehr Leuten du etwas anvertraust, desto weiter wird es Verbreitung finden. Das ist zwangsläufig so, unweigerlich. Also insbesondere die Dinge, die vertraulich sind, solltest du nur wenigen Leuten mitteilen. Freund für einen, Feind für keinen. Matthäus 25, Vers 18. Der aber, das eine Talent in Klammern empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Die Rede ist hier von dem einen Knecht in dem Gleichnis von Jesus über die Talente. Es waren drei Knechte, der erste bekam 5 Talente, der zweite 2 und der letzte eines. Und die ersten beiden gingen hin, arbeiteten mit ihren Talenten und jeder erarbeitete sich dieselbe Anzahl Talente zurück, wie er bekommen hatte. Der erste 5, der zweite 2. Nur der letzte, von ihm heißt es hier, er ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Nun, vielleicht hast du dich auch schon gefragt, was war mit diesem Menschen los? Was war sein Problem? Was unterschied ihn von den anderen beiden? Ich meine, der die 2 Talente bekommen hatte, der hätte ja auch sagen können, ja nein. Also, lieber Herr Meister, bin ich denn nicht so gut wie der 5 Talente bekommen hat? Wieso gibst du mir nur 2? Und hätte sauer sein können, hätte sauer reagieren können, hätte ebenfalls sagen können, ja, ich kannte dich, Herr. Du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst ein, wo du nicht ausgeteilt hast. Hat er aber nicht gemacht. Da war eine andere Qualität von Charakter, eine andere Qualität von Wesen in diesen beiden Männern drin. Aber bei dem dritten, und hier müssen wir etwas verstehen, nämlich das Wort, welches hier in der Elberfelder mit ging hin übersetzt wurde, verrät uns, was das Problem dieses Menschen war. Er ging nämlich nicht hin, sondern er ging weg. Im Griechischen heißt es hier aperchomai. Und aperchomai bedeutet nicht hingehen, sondern aperchomai bedeutet weggehen. Die griechische Präposition apo ist eine Präposition der Trennung, die anzeigt, dass ich mich von der Kanzel wegbewege. Apo, ab erchomai. Erchomai heißt kommen, ab erchomai heißt wegkommen, weggehen. Dieser Knecht ging weg, grub ein Loch und verbarg in die Erde das Geld seines Herrn. Was bedeutet das? Das bedeutet, er trennte sich, er ging weg aus der Gemeinschaft mit den anderen beiden. Dann sagen wir, ja, mit euch möchte ich nichts mehr zu tun haben. Ihr erinnert mich zu sehr daran, dass ich nur ein Talent empfangen habe. Ihr erinnert mich zu sehr daran, dass ihr offensichtlich treuer oder vertrauenswürdiger wart oder eine größere Kapazität habt. Das hat der Herr gesehen und deswegen hat er euch 2 und 5 gegeben und mir nur 1. Ihr erinnert mich zu sehr daran, jetzt bin ich sauer, ich gehe weg und grabe ein Loch. Das war das Problem dieses Mannes. Nicht, dass er hinging, sondern dass er wegging. Er ging weg. Und zwar insbesondere aus der Gemeinschaft mit den beiden anderen. Glaubst du nicht auch, dass die beiden anderen ihm hätten heilsame Gemeinschaft bieten können und ihm hätten sagen können, hör mal, mein Guter, du hast genau denselben Herrn wie wir. Wir kennen unseren Herrn, wir wissen, unser Herr ist nicht jemand, der sammelt, wo er nicht ausgestreut hat, sondern unser Herr hat uns ja 5, 2 und 1 Talent gegeben. Und diese Talente waren sehr große Summen. Es waren riesige Summen für damalige und für heutige Verhältnisse. Er ging weg. Und ganz oft ist es so, wenn Menschen sich trennen aus der Gemeinschaft, wenn Christen sich trennen aus der Gemeinschaft mit anderen, dann ist alles, was sie tun und alles, was sie fertigbringen, dass sie hingehen, ein Loch buddeln und das, was sie als Talent bekommen haben, in die Erde vergraben. Und wenn der Herr dann zurückkehrt, dann stehen sie mit leeren Händen da. Weil das Mindeste, was der Herr erwartet, ist, dass du ihm Zinsen einbringst. Aber weißt du was? Damit er das hätte tun können, hätte er sich wieder in Gemeinschaft begeben müssen, hätte nämlich zu den Geldverleihern auf die Bank gehen müssen, er hätte dort mit Menschen zu tun gehabt, er hätte dort Beziehungen pflegen und knüpfen müssen, er hätte ein Beziehungsmensch sein müssen, um Zinsen zu machen mit dem, was er vom Herrn bekommen hat. Deswegen lasst uns niemals weggehen. Lasst uns niemals weggehen. Lasst uns niemals mit Rückzug reagieren. Wenn wir irgendwo verletzt worden sind, und das kann mal passieren. Verstehst du? Ich glaube nicht, dass der Herr ein Problem gehabt hätte mit diesem Mann, wenn er gesagt hätte, ich verstehe nicht, warum du mir nur ein Talent gibst. Er hätte ihm Rede und Antwort gegeben. Ich denke sogar, dass die beiden anderen ihm hätten sagen können, warum er nur ein Talent empfangen hat. Die Frage ist immer, wie reagieren wir auf eine solche Situation? Wie reagieren wir auf eine vermeintliche Verletzung? Wie reagieren wir auf eine vermeintliche Degradierung? Reagieren wir mit Rückzug? Nein, dann will ich gar nicht mehr. Also dann muss man gar nicht kommen. Dann grabe ich lieber ein Loch. Oder setzen wir uns mit den Verantwortlichen zusammen und fragen nach, du, wie war das gemeint? Warum ist das so? Was geschieht mir da? Was erwartet ihr von mir? Beziehungsfähigkeit praktizieren. Und dann wird das Ganze funktionieren. Johannes 12, die Verse 24 und 25. Harter Stoff, gell? Harter Stoff, aber guter Stoff. Wenn wir hier nicht wachsen, wenn wir nicht diese Beziehungsfähigkeit und diesen Beziehungsreichtum bekommen, den der Herr uns eigentlich zugedacht hat, dann werden auch wir solche sein, die mit ihren Talenten nicht viel erreichen. Wir sollen aber viel erreichen. Johannes 12, die Verse 24 und 25. Hier sagt Jesus die bekannten Worte und oft falsch verstandenen Worte. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben oder besser das Eigenleben seiner Seele liebt, verliert es. Und wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Von was redet Jesus, wenn er sagt, wer sein Leben liebt? Ich meine, lieben wir nicht alle unser Leben? Hoffentlich lieben wir unser Leben. Wenn dir dein Leben lieb ist, dann suche den Herrn. Dann hüte deine Zunge, halte deinen Mund zurück vor Bösem. Wenn du gute Tage sehen willst, sagt Petrus, dann fürchte den Herrn und halte deinen Mund, deine Zunge zurück vor Bösen. Wir sollen doch unser Leben lieben. Von was redet Jesus hier, wenn er sagt, wer sein Leben liebt, verliert es? Das griechische Wort hier für Leben ist Psyche. Psyche. Und alle wir Hobby-Psychologen, wir wissen, was dieses griechische Wort Psyche bedeutet. Es bedeutet Seele. Seele. Es beschreibt das Leben der Seele. Es ist nicht das griechische Wort Zoe hier, sondern Psyche. Mit anderen Worten sagt Jesus eigentlich, wer sein Leben oder das Eigenleben seiner Seele liebt. Und wir wissen alle, dass die Seele manchmal ein Eigenleben führt. Gar nicht in unserem Sinne, gar nicht, wie wir es eigentlich möchten, schlägt sie ihre Kapriolen. Wolfhard Marquis hat immer gesagt, die Seele ist ein kapriziöses Ding. Und das stimmt. Die Seele ist ein kapriziöses Ding. Sie hat ihre Launen, sie hat ihre Macken, sie hat ihre Marotten und sie meint, alle müssen sich damit abfinden. Aber wir müssen uns überhaupt nicht damit abfinden. Weder alle anderen noch wir selbst müssen uns mit den Marotten und den Launen unserer Seele abfinden. Sondern, Jesus sagt, wer sein Leben bzw. das Eigenleben seiner Seele in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Da ist eine große, wunderbare Wahrheit enthalten hier in diesem Vers. Wenn du das Eigenleben deiner Seele, diese Kapriolen, diese Launen, dieses Kapriziöse, wenn du das verlierst, wenn du es hasst in dieser Weltzeit, dann wirst du es zum ewigen Leben bewahren. Wenn du es lernst, deine Seele unter Kontrolle zu halten, deine Gefühle unter Kontrolle zu halten, dann wird deine Seele im ewigen Leben aufgehen. Und zwar nicht erst in der Ewigkeit, sondern in dieser ewigen Qualität von Leben, die wir schon hier und jetzt haben können. Jesus ist gekommen, um uns Leben im Überfluss zu geben. Ewiges Leben. Zoe Leben. Und je mehr wir es verstehen, unsere Seele, unserem Geist unterzuordnen, desto besser wird es der Seele gehen. Das ist der Unterschied zwischen seelischem und geistlichem Leben. Und wisst ihr, viele Christen, es ist traurig, das sagen zu müssen, aber es ist so, viele Christen leben in der Seele und werden von den Impulsen ihrer Seele bestimmt und nicht von den Impulsen ihres Geistes. Und viele haben das, was ihre Seele hervorbringt, mit dem verwechselt, was wahres Christentum ist. Aber wahres Christentum ist geistlich, nicht seelisch. Christentum hat nichts mit Gefühlen zu tun, sondern mit Dingen des Geistes. Und die Gefühle werden positiv beeinflusst, wenn wir in der richtigen Bahn des Geistes laufen. Und das bedeutet, der Seele abzusterben. Nenn es Zerbruch, nenn es die Nacht der Seele oder wie es die Mystiker genannt haben oder wie auch immer du es nennen magst, ist mir egal. Poesie ist hier, kennt hier keine Grenzen. Ja? Aber du musst es vollziehen. Du musst das, was hier gesagt wird, vollziehen. Und hier geht es nicht um einen langsamen, langwierigen Sterbeprozess. Ich habe einmal jemanden gehört, der hat eine Serie gehalten über die 7 Phasen des Sterbens des Weizenkorns. Die 7 Phasen des Sterbens des Weizenkorns. Ich habe mir nur die erste Predigt halb angehört, dann bin ich gegangen. Das muss ich nicht haben. Ich muss es nicht haben, dass mir jemand haarklein und bis ins Detail erklärt, was passiert, wenn das Weizenkorn langsam, wenn die Schale aufbricht und das Ding anfängt zu zerfallen und mit der Erde sich verbindet. Könnte es sein, dass das gar nicht das ist, wovon Jesus hier redet? Sondern könnte es sein, dass er hier von Beziehungsfähigkeit redet? Jesus sagt, wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wenn es nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Es bleibt allein. Das Ziel ist es also, dass es nicht alleine bleibt, sondern dass es Frucht bringt. Dass es beziehungsfähig wird, dass es eintritt in die Gemeinschaft mit anderen Weizenkörnern, könnte man sagen. Gut, natürlich im Bild, es wird weitere Weizenkörner hervorbringen. Aber wenn wir dem Eigenleben unserer Seele sterben, dann werden wir richtig beziehungsfähig. Weil dann sind die Beziehungen nicht mehr abhängig davon, wie wir uns gerade fühlen, sondern dann sind die Beziehungen abhängig von dem, was der Herr will und was der Herr gesetzt hat. Ich glaube, viele Leute sind deswegen beziehungsunfähig, weil sie immer das absolute Optimum suchen. Sie haben aus ihren seelischen Empfindungen und aus ihrer seelischen Entwicklung heraus das Gefühl, mir steht eine Beziehung, mir steht eine Freundschaft zu, wo einfach alles stimmt. Alles muss stimmen. Und wenn solche Leute dann sich auf Beziehungssuche machen, dann nehmen sie die kleinste atmosphärische Störung wahr. Wisst ihr, was ich meine? Sie sind überempfindlich auf jedes kleinste Wörtchen, das geredet wird. Jetzt hat er mich auf den falschen Fuß verwischt. Ich glaube, das kann gleich nicht klappen mit uns zwei. Wisst ihr, es ist traurig, aber wahr, dass auf diese Art und Weise sich viele um einen potenziellen Ehepartner bringen. Ich habe Leute kennengelernt in Berlin, damals während dieser Zeit in Berlin, die händeringend und jahrelang nach einem Ehepartner gesucht haben und keinen gefunden haben. Warum? Weil sie beziehungsunfähig waren. Und wisst ihr, Beziehungsunfähigkeit geht durch alle Beziehungen. Du kannst nicht sagen, ja, ich bin beziehungsunfähig, aber wenn dann der richtige Mann oder die richtige Frau kommt, dann bin ich dann beziehungsfähig. Das funktioniert nicht so. Beziehungsfähigkeit wird trainiert und unter Beweis gestellt in den ganz normalen alltäglichen Beziehungen mit deinesgleichen. Ein Mann, der nicht in der Lage ist, mit anderen Männern Gemeinschaft zu pflegen, wird auch nicht in der Lage sein, mit seiner Frau Gemeinschaft zu pflegen. Ein Mann, der kein Freund sein kann für andere Männer, wird auch seiner Frau kein Freund sein können. Stimmt's? Eine Frau, deren einziges Ziel und einziges Verlangen und einzige Absicht darin besteht, endlich einen Mann zu finden, endlich unter die Haube zu kommen, dafür bereit ist, alle Frauenfreundschaften, die sie hat, den Bach runtergehen zu lassen. In jeder Frau, in jeder Freundin eine potenzielle Rivalin zu sehen. Diese Frau wird entweder keinen Mann finden oder sie wird nicht glücklich werden mit ihm. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Und damit wir beziehungsfähig werden können, müssen wir sterben. Wir müssen uns selbst sterben. Wir müssen aufhören, uns selbst zu suchen in den Beziehungen. Und anfangen, den anderen anzunehmen und den anderen zu suchen in den Beziehungen. Denn dazu sind Beziehungen da. Du wirst nie den Nonplusultra-Partner finden. Du wirst nie den Nonplusultra-Freund finden, bei dem alles stimmt. Der super gut aussieht, der top intelligent ist, der womöglich einen Doktortitel hat und eine Menge Geld auf dem Konto, der super geistlich ist, in jeder Gebetsstunde anzutreffen ist, ein Herz für die Mission hat, gleichzeitig Gemeinde bauen will über alles. Und bereit ist, mit dir auf jeden Missionstrip zu gehen, wo du irgendwie hinreisen möchtest. Und nebenbei möchte er 5 Kinder. Und ist der Familienmensch schlechthin. Das gibt es nicht. Wir müssen aufhören, idealistische Beziehungen zu suchen. Und anfangen, mit den Beziehungen zu arbeiten, die real sind und die wir tatsächlich haben. Und das ist harte Arbeit unter Umständen und es schließt ein, diesen Sterbeprozess, dass wir uns selbst absterben, dass wir aufhören, uns selbst zu suchen, uns selbst verwirklichen zu wollen. Oh, ich möchte einen Partner, der möglichst genauso ist wie ich. Meinst du, das ist eine gute Idee? Ich bin mir nicht so sicher, dass das eine gute Idee ist. Und wisst ihr, ich rede aus Erfahrung, ich war so. Ich habe jahrelang Ausschau gehalten nach einer Frau, die möglichst genauso ist wie ich. Ich war so überzeugt von mir und von meinen Idealen und von meinem absoluten Geschmack und von all diesen Dingen. Und Halleluja, ich war todunglücklich. Amen, weil nirgends eine solche Frau am Horizont zu sehen war. Und als ich schließlich Katharina kennengelernt habe, habe ich sie auch erst einmal durch dieses Raster geschickt. Und sie danach überprüft und versucht einzumessen, ob sie in diesen Rahmen passt. Und weißt du, zuerst hat sie so gar nicht in diesen Rahmen gepasst, in vielen Bereichen. Weil sie so gar nicht war wie ich. Weil sie in einer ganz anderen Gesellschaft aufgewachsen war, in der DDR nämlich. Und falls du gemeint hast, ja, wir sind doch alle Europäer. Oh, vergiss es. Wir sind alle Europäer, ja, ja. Wir reden alle Deutsch. Die Deutschen und die Schweizer sind sehr unterschiedlich. Es ist im Moment eine große Diskussion, wie ihr vielleicht mitbekommen habt. Ja. Die Schweizer merken auf einmal, dass ihr Land überrollt wird von den Deutschen. Und fangen an, mit den uralten Klischees wiederzukommen, die Schwaben. Und bei denen geht immer alles ruckzuck, zack, zack. Und die sind so arrogant. Und wir wissen gar nicht so richtig, wie wir mit denen überhaupt umgehen sollen. Jetzt werden die Schweizer auf einmal wieder Schweizer. Ich weiß nicht, wie die Deutschen uns manchmal wahrnehmen. Habt ihr eigentlich schon mal überlegt, wie die Deutschen uns sehen? Ein bisschen kleinkariert. Ein bisschen kleinkrämerisch, gemütlich, freundlich, nett. Wir haben immer so diese Verkleinerungsform von allem. Gehen wir ein bisschen pöstele. Das würde doch in Deutschland niemand sagen, so etwas. Okay. Beziehungsfähigkeit muss auf allen Ebenen und kann auf allen Ebenen stattfinden. Und sie wird auch auf allen Ebenen etwas bewirken. Also ich glaube, dass wir als Schweizer die Deutschen brauchen. Ich glaube, dass wir als Schweizer die Deutschen brauchen. Ich sage das hier so oft, ich bin selber ein halber Deutscher. Ich habe lange in Deutschland gelebt, meine Mutter ist deutsch, ich bin mit der deutschen Kultur aufgewachsen. Aber ich bin genauso Schweizer. Weißt du, niemand kann ein Fondue so machen wie ich. Letzten Samstag haben wir seit langem wieder einmal Fondue gegessen bei uns zu Hause. Und der Jasper, mein jüngster Sohn, der isst noch gar kein Fondue, das schmeckt ihm nicht. Und der Jeremy war mein einziger Verbündeter, der hat genauso wie ich, wie es sich gehört, mit Brot in den Käse und wieder in den Mund. Ja. Meine Frau hat geschnittene Mohrrüben gehabt, die sie in den Käse getunkt hat. So was würde ein Schweizer nie fertig bringen. Also da bin ich ganz Schweizer. Amen. Aber ich bin überzeugt davon, dass wir die Deutschen brauchen. Und ich glaube, dass wir eine gute Kombination sind, Deutsche und Schweizer. Wir ergänzen uns wunderbar. Ich sehe das in meiner Ehe. Und ich sehe es bei anderen Ehen, wo Deutsche und Schweizer zusammenkommen. Das ist eine gute, explosive Mischung. Ja, ist so. Weißt du, die Schweizer unter sich, die neigen einfach zu sehr zum Gemütlichen. Bin heute sehr offen. Aber das gehört eben auch zur Beziehungsfähigkeit dazu, dass man sich öffnet, dass man sich offenbart, dass man verletzbar wird, dass man angreifbar wird. Wisst ihr, wenn ich provokative Dinge sage, dann werde ich angreifbar. Dann kann es sein, dass Leute nicht mit mir einverstanden sind. Dafür wisst ihr dann endlich, was ich wirklich denke. Schon die ganze Zeit. Lass uns hier weitermachen. Prediger 4, Prediger Kapitel 4, die Verse 9 bis 12. Zwei sind besser dran als ein Einzelner, weil sie einen guten Lohn für ihre Mühe haben. Denn wenn sie fallen, so richtet der eine seinen Gefährten auf. Wehe aber dem Einzelnen, der fällt, ohne dass ein Zweiter da ist, ihn aufzurichten. Auch wenn zwei beieinander liegen, so wird ihnen warm. Schöner, unmittelbarer Nutzen, oder? Dem Einzelnen aber, wie soll ihm warm werden? Und ihr müsst das verstehen, hier ist keineswegs nur das Zusammensein von Mann und Frau gemeint, sondern damals haben sich die Leute tatsächlich sehr nahe zusammengelegt, um sich gegenseitig zu wärmen. Noch im Mittelalter war das so, wo die Häuser und die Burgen und die Schlösser keine Heizungen hatten. Man stieg, die ganze Familie stieg ins selbe Bett und es wurde so richtig warm, wenn alle schön beieinander waren. Ganz nebenbei wurden da noch viele uneheliche Kinder gezeugt, aber das ist ein anderes Thema. Wisst ihr übrigens, woher die Formulierung Kind und Kegel kommt? Die Kinder waren die legitimen ehelichen Kinder und die Kegel waren die unehelichen. Aber ein unmittelbarer Nutzen, wenn zwei Leute da sind und nicht nur einer, ist der, dass sie sich wärmen können. Vielleicht kennst du das aus irgendwelchen Abenteuerfilmen, wo ein Flugzeug abstürzt in der Antarktis oder irgendwo im Nordpolarkreis. Und man muss wirklich zusammenrücken, um überleben zu können. Dem Einzelnen aber, wie soll ihm warm werden? Und wenn einer den Einzelnen überwältigt, so werden doch die zwei ihm widerstehen und eine dreifache Schnur wird nicht so schnell zerrissen. Ein Vers, der sehr oft in Hochzeitspredigten vorkommt, der aber beileibe nicht nur für das Eheleben gilt. Was ist die dreifache Schnur in der Ehe? Mann, Frau und Gott. Das ist die dreifache Schnur in der Ehe. Zwei mögen reißen, einer von beiden mag reißen. Vielleicht reißen sogar beide, aber dann ist immer noch Gott da, der das Ganze zusammenhalten kann. Aber dieses Prinzip gilt nicht nur für die Ehe, sondern es gilt für jede menschliche Beziehung. Und ich glaube, dass wir neu auch dahin kommen müssen, dass wir Freundschaften zwischen Männern, Freundschaften zwischen Frauen fördern müssen. Wir brauchen starke Männerbeziehungen. Wisst ihr, wie viel solche guten Freundschaften hervorbringen können? Wisst ihr, wie viel Segen verbunden sein kann mit einer guten Männerfreundschaft, mit einer guten Frauenfreundschaft? Weißt du, wie viel Kraft, Ermutigung, Trost kommen kann durch einen echten Freund, dem du dein Leid klagen kannst, von dem du aber auch bereit bist, Korrektur anzunehmen, von dem du dich auch aufbauen lässt? Ich rede nicht davon, dass du jemandem nur dein Leid klagst und wenn er dann versucht, dich aufzumuntern, sagst, ja, komm, hör auf, wo gar nicht. Nein, sondern dass du bereit bist, dich auch ermutigen zu lassen. Das ist echte Freundschaft. Wir brauchen das. Ich glaube, dass starke Gemeinden auch aus starken Beziehungen bestehen. Ich war nie jemand, der viele Freunde hatte, aber ich hatte immer 2, 3 sehr gute Freunde. Hatte ich immer in meinem Leben. Manchmal war es auch nur einer, aber das hat auch gereicht. Ich kann mich erinnern an eine Zeit, wo ich bei meiner ersten Freundin mich verlassen hatte, sehr, sehr einsam war. Und meinen Trost habe ich gefunden, nicht bei der nächsten Freundin, das dann auch irgendwann, aber es war nicht so gut, diese Beziehung. Sondern meinen Trost habe ich gefunden in einer Männerfreundschaft. Ich habe damals jemanden kennengelernt, bin ich mit ihm in die Schule gegangen, er war der Sohn des damaligen Kantonsschulrektors. Und wir haben die beste Freundschaft gehabt, die man sich vorstellen kann. Wir waren zusammen jede freie Minute. Wir haben Dinge getan zusammen, wollten Filme drehen, wir haben eine Schülerzeitung zusammen rausgegeben, etc., etc. Ich glaube, dass wir dort zusammen einen Grundstein gelegt haben für vieles, was ich nachher dann weiter gemacht habe. Und diese Freundschaft kann ich irgendwie nie vergessen. Wir haben uns ganz anders entwickelt dann, auseinandergelebt. Er lebt jetzt irgendwo am Zürichsee und arbeitet bei Lind und Sprüngli und ich bin Pastor. Und er ist auch nicht wirklich gläubig geworden, er ist jetzt irgendwie bei den Neuapostolen, immerhin. Ja. Ich weiß nicht, ob er von neuem geboren ist, aber ich sehe ihn immer noch als einen Freund. Es liegt mir immer noch viel an ihm. Und ich würde es gerne sehen, dass er sich tatsächlich bekehrt und den Herrn Jesus findet. Echte Freundschaften wirst du nie vergessen. Und echte, gute Freundschaften zwischen Frauen, zwischen Männern haben das Potenzial, etwas Großes in dir hervorzubringen. Große Hoffnung, große Visionen freizusetzen. Ich weiß noch, wenn ich mit ihm zusammen war, wir haben immer geträumt. Wir haben immer von einer großen Zukunft geträumt. Es war immer alles möglich in unseren Träumen. Wir hätten die reichsten, die berühmtesten, was weiß ich, werden können. Es war immer alles möglich, weil wir uns gegenseitig bestätigt haben. Wenn wir zusammen waren, wir haben uns immer bestätigt, wir haben uns nie in Frage gestellt. Natürlich gab es Punkte, wo wir nicht einer Meinung waren, aber der Grundtenor, die Grundstimmung war Bestätigung. Du bist gut so, wie du bist, ist egal, was die anderen denken. So ist Jesus mit uns und so können und sollen auch wir miteinander sein. Jeder von uns braucht solche Freundschaften, solche Beziehungen, wo du nicht in Frage gestellt wirst. Wisst ihr, ich meine, das Leben ist ein Kampffeld und wir werden immer mit Leuten zu tun haben, die uns in Frage stellen. Umso mehr brauchen wir den Hort, wo wir nicht in Frage gestellt, sondern bestätigt werden. Und ich habe lange gedacht, so eine Freundschaft werde ich nie wiederfinden. Ich hatte mich bekehrt und deswegen haben wir uns dann auseinandergelebt und ich habe andere Freunde gefunden, aber ich glaube, diese Tiefe habe ich kaum wieder mit jemandem erreicht. Jetzt in den letzten Jahren habe ich mit Pastor Peter, bin ich mit ihm in eine ähnliche Beziehung reingekommen. Aber es ist etwas anderes, wenn du als Erwachsener mit einem anderen Erwachsenen zusammenkommst. Es findet auf einer anderen Ebene statt, aber ich glaube, es kann in eine ähnliche Tiefe, in eine ähnliche Dimension geben. Und wenn ihr wüsstet, wie die Beziehung mit Pastor Peter angefangen hat, ich weiß noch, als ich die ersten Male, das war so Anfang der 90er Jahre, in die Zoe, in seine Gemeinde nach Zürich gekommen bin und ihn gesehen habe, ich habe nur gestaunt, ich habe nur gedacht, so weit weg, unendlich weit weg, völlig unerreichbar, so geistlich, wenn ich jemals so geistlich werden könnte wie dieser Mann. Ich hätte es nicht für möglich gehalten damals, dass wir uns jemals so nahe sein würden, wie wir uns jetzt nahe sind. Aber es ist möglich, Halleluja. Gott will dir Freunde geben. Gott will nicht, dass du allein bist. Gott will, dass du zwei bist. Gott will, dass du dich mit jemandem wärmen kannst. Gott will dir eine dreifache Schnur geben, die nicht so schnell zerreißt. Hiob 2, Vers 11. Es hatten nun die drei Freunde Hiobs. Beachte, dass hier steht, es hatten nun die drei Freunde Hiobs. Nicht, es hatten drei Freunde Hiobs, sondern die drei. Mit anderen Worten, das waren insbesondere seine Freunde. Von all diesem Unglück gehört, das über ihn gekommen war. Und deswegen wendeten sie ihr Angesicht von ihm ab und wollten nichts mehr mit ihm zu tun haben. Weil was will man mit jemandem zu tun haben, der da sitzt und seine Haut mit einer Tonscherbe kratzt? Nein, da kamen sie, jeder aus seinem Ort. Eliphas, der Temaniter, und Bildad, der Schuchiter, und Zophar, der Naamatiter. Ist ja egal, woher ein Freund kommt, oder? Hauptsache, er ist ein echter Freund. Und sie verabredeten sich miteinander. Da kam der Heiri aus dem Emmental und der Sepp aus Bargen und der Herr Schudl aus Becki. Und sie verabredeten sich miteinander hinzugehen, um ihm ihre Teilnahme zu bekunden und ihn zu trösten. Es wird der Zeitpunkt kommen im Leben von jedem von uns, wo wir Freunde brauchen. Es ist eine Illusion, wenn du meinst, dass du die nächsten 70 Jahre auf einem Bett aus Rosen, auf Wolke 17, die Harfe zupfend, in die Ewigkeit schweben wirst. Sondern es werden Zeiten kommen, wo du Freunde nötig hast, wo du froh bist, wenn der Heiri aus dem Emmental und der Herr Schudl aus Beckingen anläutet und kommt. Amen. Und echte Freunde erkennst du gerade daran, dass sie eben dann kommen, wenn du sie brauchst. Dass sie dann nicht sich abwenden von dir. Dass sie dann nicht sagen, oh, wir haben gerade etwas anderes vor, wir wollten schon lange mal wieder mit diesem und jenem abmachen. Nein, sondern sie kamen, um ihn zu trösten. Hiob 42, Vers 10. Und der Herr wendete das Geschick Hiobs, als der für seine Freunde Fürbitte tat. Und der Herr vermehrte alles, was Hiob gehabt hatte, auf das Doppelte. Wie wir wissen, war das, was diese Freunde dann taten bei Hiob, nicht immer so ganz gut. Der Herr war nicht zufrieden mit diesen Freunden. Hiob war nicht zufrieden mit diesen Freunden. Sie gaben ihm zum Teil schlechten Rat. Sie behandelten ihn ein bisschen von oben herab. Sie taten so, wie wenn sie die Weisheit mit Schöpfkellen gefressen haben. Gott muss sie schelten. Aber schließlich tat Hiob für sie Fürbitte. Und darum wendete der Herr sein Geschick. Nun, wenn du gar keine Freunde hast, dann kannst du auch keine Fürbitte für sie tun. Somit kann der Herr auch dein Geschick nicht wenden. Du solltest immer jemanden haben, für den du Fürbitte tun kannst. Du solltest Menschen haben in deinem Umkreis, in deiner Umgebung, die dir so wertvoll und kostbar sind, dass du bereit bist, für sie auf die Knie zu gehen. Wenn du keine solchen Leute hast, dann mach dich auf den Weg. Finde Leute, finde Freunde, die es dir wert sind, für sie auf die Knie zu gehen, die es dir wert sind, für sie zu flehen, wenn sie es nötig haben. Sprüche 17, Vers 17. Ein Freund liebt zu jeder Zeit und als Bruder für die Not wird er geboren. Als Bruder für die Not wird er geboren. Wir sind hier beim grundsätzlichen Segen der Beziehung. Beziehungen sind mit einem grundsätzlichen, allgemeinen Segen verbunden, den wir uns nicht entgehen lassen sollten. Wir können es uns nicht leisten, ohne Freundschaften, ohne Beziehungen durchs Leben zu gehen. Manchmal mag es so scheinen, wie wenn ein Leben ohne Beziehungen einfacher ist als ein Leben mit Beziehungen. Und in einem gewissen Sinne mag das wahr sein, ein Leben ohne Beziehungen ist ein einfaches Leben. Du wirst nie Beziehungsprobleme haben. Du wirst nie Beziehungsstress haben, du wirst nie eine Beziehungskiste haben, aber du wirst auch nie jemanden haben, der dich aufbaut, der dich ermutigt, der ein Freund ist in der Not. Was ist dir lieber? Ich sage dir, der Nutzen eines Freundes ist viel größer, als was ein Freund kosten mag. Nun, ein Freund kostet etwas. Eine gute Beziehung kostet etwas. Diese Dinge kommen nicht einfach so in unser Leben. Wir müssen uns selbst als beziehungsfähig erweisen, damit Beziehungen zu uns kommen und für uns möglich sind. Aber der Lohn und der Nutzen, der damit verbunden ist, ist alle Mühe wert. Ich denke, wir hören hier auf und machen das nächste Mal, wenn ich dran bin, dann weiter mit diesem Thema Beziehung. Es kommt noch spezielle Freundschaften, Beziehungspflege, Schlüsselbeziehungen und ein Wort zum Schluss. Lasst uns doch aufstehen zusammen und ein gutes Bekenntnis noch zusammen sprechen. Halleluja. Vater, wir danken dir. Vater, wir danken dir, dass du uns als Beziehungswesen geschaffen hast. Dass du uns als Beziehungswesen geschaffen hast. Danke, Vater. Danke, Vater, dass wir in eine Beziehung zu dir treten können, dass wir in eine Beziehung zu dir treten können, dass wir deine Freunde sein können, dass wir deine Freunde sein können, dass du unser Freund sein willst, dass du unser Freund sein willst. Aber wir danken dir auch, Vater. Wir danken dir auch, Vater, für all die Freunde, und Beziehungen die wir auf dieser Erde mit anderen Menschen, mit Brüdern und Schwestern, mit Familienangehörigen, und Verwandten haben. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater, dass du diesen Beziehungen eine neue Qualität gibst. Dass wir in unserer Beziehungsfähigkeit wachsen. Zunehmen, dass unsere Beziehungen fruchtbar werden, und Neues hervorbringen. Wir danken dir, Vater. Wir danken dir, Vater, für die Kraft, und die Vollmacht, die du in gute, Beziehungen hineingelegt hast. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. Amen.